es herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir.
Jesus, unser ganzes Leben wollen wir dich anbeten. Wollen wir an dir sein, mit dir zusammen sein. Und ich danke dir, dass du da bist und redest. Heike möchte uns was mitteilen und dann der Markus.
Ich hatte letzten Sonntag im Gottesdienst ein Bild, wo ich eigentlich erst dachte, das ist nur für mich, aber ich glaube, es betrifft uns schon auch als Gemeinde. Und zwar, ich habe einen Sarg gesehen und um den Sarg standen einige Menschen rum. Da dachte ich, Herr, was meinst du? Und mir war es, wie er sagt, Heike, du musst Dinge zu Grabe tragen. Du musst Dinge zu Grabe tragen, die dich bindet und die dich traurig machen. Und dann ist es so, okay, aber wie? Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie. Ich weiß nicht mal, wie ich die Dinge, meine Verletzungen und Dinge, die mich zurückhalten, ich meine, die kenne ich natürlich schon, ich weiß nicht, wie ich die zu Grabe tragen kann. Und dann ist es, wie wenn der Herr sagt, hey, manchmal ist es schon einfach das, dass du da bist und sagst, ja, ich bin da. Ich möchte auf dich hören. Und oftmals sind die Kleinigkeiten bei uns, der Herr möchte nicht mehr, als dass man jeden Tag sagt, ja, Herr, ich bin da. Und Heiliger Geist, du darfst zu mir reden. Wir hatten auch das in der Predigt mit den Impulsen und so. Ich sage, Herr, was ist jetzt gerade wichtig? Und manchmal ist bloß das, dass du zu jemandem freundlich bist und ihn freundlich anlächelst und in dem Ganzen aber immer weißt, Herr, ich vertraue dir, dass du mich nicht fallen lässt und das, was ich zu Grabe tragen muss, da bist du dabei und hilfst mir.
Danke, Heike.
Du stehst vor einer Entscheidung, die das Leben von dir, gegebenenfalls von deiner Familie, komplett verändert, womöglich eine ganz andere Richtung geht. Und du fragst gerade Gott, was du wie tun sollst. Und du kriegst keine Antwort, schon seit geraumer Zeit nicht. Aber du brauchst die Antwort, um Sicherheit zu haben, weil sie einfach, das ist schon wie so eine T-Kreuzung. Es geht links oder rechts. Alles beide könnte gut sein. Du hast auch gedanklich schon alles Mögliche, alle Varianten durchgedacht. Aber du brauchst Sicherheit von Gott. Und Gott gibt dir momentan keine Antwort. Und es betrifft jetzt nicht alle von euch, manche von euch vielleicht fragen schon geraume Zeit und es dauert noch, aber ein paar Personen von euch, da gibt es Menschen in eurem Leben, da müsst ihr die Beziehung klären. Und ich glaube, es hat auch deswegen damit zu tun, weil diese Personen in dem Fall auch wesentlich mit dieser Entscheidung, die ihr zu tun habt, zu tun haben. Das ist vielleicht Eltern, vielleicht irgendwelche Personen, vielleicht Personen, wo du weißt, ich bin schuldig geworden, vielleicht sind sie an dir schuldig geworden, aber es war mir so, als ob Gott sagt, in dem Augenblick, wo du diese Beziehung klärst, in dem Moment wirst du Klarheit bekommen und ich werde zu dir reden. Entweder durch die Person oder plötzlich ist es, als ob praktisch der Himmel aufgeht und du bekommst Klarheit. Und es scheint so, als ob Gott es ganz arg wichtig ist, dass du die Beziehung klärst, weil sie mit deiner Entscheidung zu tun hat und du sonst in einer Befangenheit unterwegs wärst oder womöglich Leute noch mehr verletzt sind vielleicht auch. Also Gott redet manchmal auch, obwohl wir vielleicht in schwierigen Beziehungen sind, aber in diesem Fall scheint es ihm wichtig zu sein, dass du hingehst und eine Beziehung klärst. Und ich glaube, du weißt, wer es ist. Gott wird es zeigen oder vielleicht weißt du es auch schon.
Danke, Markus. Das war ja wie, wenn man das Passamal feiert. Gell? Manche 5 Brote und 2 Fische sind jetzt sweet. Da auf dem Passamal, da gab es auch bittere Kräuter, die gehören dazu. Dinge, die uns nicht immer im ersten Moment angenehm sind, ein Sarg, wow, da schüttelt es einen, gell? Aber das gehört dazu. Oder Beziehungen in Ordnung bringen, das gehört dazu. Das ist Teil unseres Lebens. Wir sollten nicht unbedingt ignorant durchs Leben laufen, so Tag für Tag auf uns einströmen lassen. Tun wir ja auch nicht. Wir nehmen es ja schon ernst. Aber wie geht's uns mit Situationen, die wir nicht verstehen? Wie geht es uns mit dem Sarg, der da plötzlich dasteht, ausgesprochen wird, da schüttelt es einen. Und was Heike gesagt hat, ja, das ist so. Wir müssen Dinge, oder wir sollten, wir dürfen, Dinge, die tot sind, die trägt man zu Grabe. Sonst stinkt es überall. Beziehungen, die nicht geklärt sind, die schreien so laut in unsere Ohren, dass wir gar nicht in der Lage sind, was anders zu hören. Das sind solche fundamentale Wahrheiten, die Gott in unsere Mitte stellt. Und wenn wir sie essen, wenn wir sie aufnehmen, wenn wir es wahrnehmen, wenn wir mit dem umgehen, was Gott jetzt durch Heike und Markus gesagt hat, wenn du mit dem umgehst, dann wird es auch die Frucht bringen, die da drin liegt. Dann wird die Besserung des Lebens, dann wird deine innere Freiheit, die wird sich dadurch entfalten können. Aber auch nicht immer von heute auf morgen. Und trotzdem werden da Prozesse in Gang gesetzt, wenn wir dem Wort Gottes hören, zuhören und wenn wir tun, was das Wort Gottes uns sagt. Meine Eingangsfrage, wofür bist du heute Morgen da, bin ich da? Für mich hat die Frage in den letzten Wochen, Monate viel, viel Bedeutung gewonnen. Wofür bin ich eigentlich auf der Welt? Warum stehe ich hier, wo ich stehe? Warum tue ich, was ich tue? Wofür? Wofür soll ich diese Beziehung erklären? Wofür soll ich Dinge zu Grabe tragen? Wofür? Bei den Jüngern gab es eine Zeit, die war richtig schwer. Da gab es eine Zeitspanne, die war richtig, richtig, richtig schwer und verzweifelt. Da war nichts mehr am Leben. Da war Jesus tot. Der war tatsächlich tot und der war im Grab. War tot. Da ist alles gestorben, auf einen Schlag. Und dann sind seine Studenten, seine Azubis, seine Jünger auf alle möglichen Gedanken gekommen und haben alles Mögliche gemacht. Und wir lesen aber noch nicht an wann die Bibelstelle oder den. Wir haben heute ganz viele Bibelverse, aber ich werde nur einzelne Verse rausgreifen oder lange Bibelstelle. Du kannst ja zu Hause nochmal nachlesen. Das steht in Lukas 24, Vers 13 und folgende. Und da wird uns vom Kleopas und von nochmal jemand berichtet. Die andere Person wird nicht mit Namen genannt, aber der Kleopas wird genannt. Der Kleopas war, so sagt die Kirchengeschichte, die Lehre drüber, sind einige davon überzeugt, dass er anscheinend der Onkel von Jesus war. Also wenn du der Onkel oder die Tante von jemandem bist, dann bist du ein bisschen älter, dann hast du wahrscheinlich diesen Mensch von Anfang an miterlebt, mitgekriegt, wie der kleine Jesus geboren ist, wie der kleine Jesus Windeln anhatte oder wie auch immer, was man damals gehabt hat, weiß ich nicht genau. Und wie er bei der Mutter war, beim Vater war, wie er gestillt wurde, wie er aufgewachsen ist, hast du alles mitgekriegt. Und aus irgendeinem Grund, warum auch immer, war der Kleopas davon überzeugt, dass dieser Jesus, sein Neffe, der Messias ist. Er war Jesus wie viele andere gefolgt und er hat die wunderbare Dinge gesehen, 3 Jahre lang, die Jesus in seinem öffentlichen Dienst getan hat. 3 Jahre lang. Die haben gesehen, wie sie die aus den 5 Broten 2 Fische 20.000 versorgten. Dann haben sie gesehen, wie Jesus auf dem Wasser geht. Dann haben sie gesehen, wie er Tote auferweckt, wie er Kranke heilt, wie er Blinde sehend macht, Lahme gehend macht, Taube höret, Aussätzige, die verlieren ihren Aussatz. Die haben das alles gesehen. Die haben gesehen, wie Jesus Petrus seine Schwiegermutter und Mutter anrührt und sie wird gesund. Das haben sie alles beobachtet. Dann haben sie gesehen, wie jemand das Dach aufdeckt und den Gelähmten runterlässt. Das war richtig spürbar, das war berührbar, das war so drin. 3 Jahre lang ging es da ab wie Schnitzel. 3 Jahre lang war die Gemeinde auf dem Höhepunkt. 3 Jahre lang war Erweckung, da war echt der Himmel los und die Hölle gebunden. Aber volle Kanne. 3 Jahre. Erleben die krassesten Wunder, wovon wir vereinzelt, aber Gott sei Dank haben wir auch schon ein paar gesehen und wir werden weiterhin Wunder sehen. Die haben gesehen, wie die Menschen in Massen zu ihm geströmt sind, wie sie sich um Jesus gesammelten. Und wie Jesus eine Predigt nach der anderen hält, stundenlang Weisheiten Gottes erzählt. Wie Jesus ihnen das Reich Gottes darlegt. Wie Jesus das Verständnis von Gott auch für manche auf den Kopf stellt. Für manche erweitert und Dinge erzählt, macht und tut. Das war faszinierend, was in ihm die 100%ige Sicherheit gegeben hat. Das ist der Messias. Und jetzt stell dir vor, dieses Volk Israel, gab es ja da schon ein paar tausend Jahre, wartete auf den Messias. Die warten heute noch. Aber damals, die paar, die um Jesus waren, die haben gesagt, das ist er. Die waren so davon überzeugt, das ist der Messias, dass sie ihm gefolgt sind, dass sie seine Schüler geworden sind und alles daran gesetzt haben. Die haben Haus und Hof verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Wenn ich jetzt laut bin, Joschi, dann machst du mir einfach leise. Ich muss meine Stimme ein bisschen anstrengen. Die ist so kratzig in letzter Zeit. Ich kriege manchmal kaum einen Ton raus. Also ich muss mich ein bisschen ärger anstrengen zum Reden als sonst. Die waren immer bei Jesus. Und durch das mit ihm zusammen sein und diese Autorität, Wind und Wellen waren still, da hatten die eine ganz bestimmte Vision kreiert. Eine ganz bestimmte Zukunftsvorstellung in ihrem Kopf, in ihrem Herzen kreiert und mit dem sind sie umgegangen. In der heutigen Sprache, das gibt eine lustige Sprache für prophetisches Reden, habe ich jetzt gelernt, das nennt sich Presencing. Das bedeutet, ich sehe die Zukunft und verstehe es in der Gegenwart zu tun. Und hier gibt es ein paar Leute, die haben solche Gaben. Das ist das prophetische Wort zu hören und dann in der Gegenwart umzusetzen, das nennt man Presencing. Und die haben da ganz bestimmte Vorstellungen gehabt von der Zukunft und von der nahen Gegenwart. Und deshalb sind sie bei Jesus, bei dem Mega-Prediger blieben. Bei dem Prophet, bei dem von Gott Gesandten und dachten, das ist der Messias. Und die waren davon überzeugt. Dass Jesus das politische Reich mal kurz umkippt. Dass Jesus mal kurz das wieder richtig stellt und mal wieder zeigt, wo der Battle der Most holt, wer hier Chef auf diesem Planeten ist. Und dass er das macht, mit Autorität, mit politischer Autorität. Ja, Chaka. Ich bleibe bewusst ein bisschen bei der Geschichte vom Anfang an, bei dem Umfeld, bei dem Gedankengut. Das war ihre Überzeugung, 3 Jahre lang. Was sagt ihr, der ich sei? Und dann sagt der Petrus, du bist Christus, der Gesalbte, der Sohn Gottes. Du bist der Messias. Und die hatten ja das Bild von dem Messias, der dann der Chef ist, der dann der Bundeskanzler oder der Präsident von Israel, der König Israels. Das war so offensichtlich, dass Gott der lebendige Gott, Jahwe, mit Jesus war. Weil der hat Dinge getan, die hat keiner vorher getan. Das war offensichtlich. Und das hat in denen ein Momentum entstehen lassen und eine Zukunftserwartung und eine Spannung. Und jetzt plötzlich wird diese Zukunftserwartung, diese höchste Autorität, der Messias, der Sohn Gottes, so erniedrigt, dass keine, der Jesaja-Prophet, der erzählt es uns vorher, dass keine Schönheit an ihm mehr war. Er war der Allerverachtetste. Und dann, ich sag's mal ein bisschen derber, man vergebe mir diese Sprache, aber man höre auf die Dramatik. Dann verreckt der buchstäblich wie ein Verbrecher am Kreuz. Also bitte bleib nicht beim Wort hängen, aber bleib bei der Dramatik mal. Dieser Sohn Gottes, die höchste Autorität, die Hoffnung, der schönste Traum ihres Lebens, das Momentum für die Zukunft, yeah, tschakka, wir werden jetzt wieder die Welt regieren, stirbt einen jämmerlichen Tod, den schrecklichsten Tod, den es damals gab. Er wird gehalten, er wird umgebracht, wie man Verbrecher umbringt. Menschen, die wirklich der Nebenkläger sind. Menschen, die sich gegen die Staatsgewalt und gegen die gesellschaftliche Ordnung aufgelehnten. Und dieser Sohn Gottes, dieser Messias, diese Hoffnung wurde auf bestialische Art und Weise umgebracht. Der Sarg. Deshalb danke, Heike, das war die gleiche Dramatik. Das nicht hören können, weil was dazwischen ist. Tod. Was machen wir? Wie gehen wir um, wenn wir seine Schüler sind oder wenn wir im Leben sind, wenn wir irgendwo sind, wo es losgeht, wo der Punk abgeht, wo wirklich Gott am Wirken ist und plötzlich ist alles tot. Als die Krise kam und die Hoffnung tot war, hat Kleopas gesagt, wie der H.P. Kerkelin, ich bin dann mal weg. Und hat sich verabschiedet. Er hat gesagt, ich habe sowieso einen Sprung in der Schüssel. Die sagen sogar, der ist auferstanden, der ist nicht mehr da, da sind Engel gekommen. Denen ging es richtig komisch. Jetzt können wir den Bibelvers oder die Bibelgeschichte Lukas 24 mal anbeamen, die ersten paar Verse von Vers 13 ab. Sie sind von Jerusalem weggegangen. Sie sind von der, was war denn Jerusalem? Jerusalem war das heilige, religiöse Zentrum. Das war damals für einen Jude das Zentrum, wo sich Gott offenbart hat im Tempel. Und da sind sie dann alle weggegangen. Und der Kleopas und sein Begleiter sind dann weggegangen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander. Das wäre wie wenn man heute zum Beispiel von der Kirche einfach geht. Wenn die Hoffnung mal schon gestorben ist. Die hatten die Gemeinschaft verlassen, weil es ungemütlich war. Und by the way, das hat nicht bloß der Kleopas gemacht. Das hat der Petrus auch gemacht. Er ging mit seinen Freunden fischen. Die sind wieder im Alltagsgeschäft nachgegangen. Aber gucken wir uns mal die Geschichte an. Und diese Geschichten in der Bibel sind ja geschrieben, weil es ganz normale Menschen waren, wie du und ich, die mit Krisen, mit Situationen des Lebens genauso umgehen müssten, wie du und ich oder wir und sie. Und als sie miteinander auf dem Weg waren, haben sie miteinander geredet, da steht, und sie redeten miteinander. Im Urtext steht, die diskutierten miteinander. Und die Diskussion war eigentlich, die haben hinterfragt, die haben miteinander das bestritten, die haben das zerredet. Die waren da wirklich am sich auseinandersetzen. Was ist denn da eigentlich gerade passiert? Unsere Hoffnung, unser Jesus, unser Messias, der stirbt wie ein Verbrecher. Kann das überhaupt ein Messias sein? Und waren da am Rummachen, waren verletzt, waren verzweifelt. Die waren am Boden. Die sind vor dem Sarg gestanden. Die sind in der Situation gewesen. Der war nicht lebendig zu dem Zeitpunkt. Obwohl ein paar gesagt haben, ja, der ist jetzt auch verstanden. Aber für sie war er noch tot. Er ist ihnen nicht begegnet. Und die diskutieren miteinander auf dem Weg, während sie die Gemeinde verlassen. Hast du schon gehört? Und überhaupt, ich verstehe das gar nicht, das tut so weh, das ist doch ein schöner, Was weiß ich, was die alles gesagt haben. Und es geschah, als sie so miteinander redeten und einander fragten, da nahte sich eine Person. Hier steht leider schon Jesus, wir wissen es jetzt schon. Aber da nahte sich für die eine Person, ein Wildfremder, den sie gar nicht kannten. Und er gab sich ihnen nicht zu erkennen. Das war für die, wie wenn sie vernebelt waren. Und dann sagt er auch noch, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Hey, was zerreißt ihr da gerade in der Luft? Was seid ihr da gerade am Rumdiskutieren, am Rumspinnen, am Rumdenken und rumreden, zerreden oder was auch immer, sagt Jesus zu denen. Und dann, was machen sie? Da blieben sie traurig stehen. Und das ist doch etwas, was wir kennen. Wenn unsere Hoffnung platzt, wenn es mal katastrophal wird, und es war katastrophal für die. Ich weiß nicht, ob du keiner von uns, unsere ukrainische Geschwister oder in der Ukraine erleben sie es gerade, wie Krieg sich anfühlt, wenn jemand stirbt. Das ist ekelhaft. Und ein Kreuzestod zu sterben ist mehr wie ekelhaft. Das ist eine Katastrophe. Wenn du das beobachten musst und zugucken musst, wie das aussieht, das geht unter die Haut. Das berührt dich ganz tief. Das tut richtig weh. Das war nicht einfach ein Spaziergang. Das war nicht eine romantische Ostergeschichte. Das war Leben, das waren richtige Nägel, richtige Peitsche. Und das erleben die. Und die sind mega verzweifelt. Und dann kam die ganze Trauer hoch. Wumm. Und dazu sind Katastrophe und Krise da. Wenn wir was verlieren, wenn wir unsere Hoffnung verlieren, wenn wir unsere Träume verlieren, wenn unsere Vision stirbt, dann werden wir traurig. Dann kannst du die Frage, wofür bin ich da, plötzlich nicht mehr beantworten. Dann stehst du da wie bestellt und nicht abgeholt. Dann stehst du da wie jemand, der schreit zu Gott und nichts hört. Wie jemand, der in den Sarg reinguckt und denkt, ah! Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Die haben den gar nicht gespürt. Die haben gar nicht wahrgenommen, wer das ist. Und Jesus hat es bewusst so gemacht. Und wenn wir lernen, in Situationen, die so verzweifelnd sind, das war ein bisschen arg krass. Unser Leben ist an mancher Stelle nicht so krass. In der Ukraine ist es so krass. Und in andere afrikanische Länder oder südamerikanische Länder ist es, das ist der Alltag, so Zeugs. Da geht es uns noch gut. Aber wenn das alles stirbt, dann wird der Mensch traurig. Und in der Trauer kommt alles an die Oberfläche, was drin ist. Und ist das nicht herrlich? Obwohl sie ihn nicht erkannten, war er es trotzdem. Ist das nicht wunderschön? Obwohl sie Jesus nicht erkannten, war er es trotzdem. Er ist es trotzdem. Und dann sagen sie es. Jesus fragt sie, was diskutiert ihr da miteinander? Und dann sagen sie, hast du es nicht gehört, was da alles passiert? Und er sagte zu ihm, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das hinaus ist heute der dritte Tag, dass das geschehen ist. Der ist tot. Aber Jesus kommt verborgen oder unerkannt, um das aus unserem Herzen herauszuholen, was drin ist. Markus, das, was drin ist. Weil das, was drin ist, blockiert uns manches Mal zu empfangen, was sein soll. Das, was drin ist, blockiert uns manchmal, dass wir das ausleben, wozu wir da sind. Wozu du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist, wozu du auf dieser Welt bist. Wenn Tragödien, Unglück, Katastrophen geschehen und wenn du dann plötzlich vor den Ruinen deines eigenen Lebens stehst, was machst du dann? Wenn du plötzlich nicht mehr weißt, wie es weitergeht, du hast keine Ahnung. Du weißt nicht mehr, der nächste Schritt ist das safe oder nicht. Dann ist so häufig in uns die Tendenz wegzugehen. Gemeinschaft, unser religiöses Zentrum, also bitte, wir sind kein religiöses Zentrum, aber unsere Gemeinschaft zu verlassen. Die gewohnte Umgebung derer, mit denen du lange unterwegs warst, um Gott kennenzulernen. Und das ist genau das Ziel von einem anderen. Weil wenn du dich trennst, fängst woanders neu an. Das mag im ersten Moment schön sein. Aber du nimmst dich erstens mal selber mit. Und zweitens mal ist die Krise, die wir jetzt als CZW ein bisschen erleben, also nicht ein bisschen, Entschuldigung, ich will das nicht niedermachen, überall woanders auch. Die ganze Welt ist in der Krise. Corona hat es ein bisschen katastrophal gemacht auf der Welt. Corona hat ein bisschen was rausgestellt, hat ein bisschen auf die Tube gedrückt. Und dann sagt Jesus zu ihnen, hallo, hört mal zu. Musste Christus nicht all dies erleiden und so in seine Herrlichkeit gehen? Liebes Volk Gottes, das Wort Gottes spricht zu uns an viele Stellen und an einer Stelle heißt es, dass derzeit Leiden es nicht wert sind, in die Waagschale geworfen zu werden, der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das ist jetzt paraphrasiert, frei übersetzt. Such's in der Konkordanz. Das Gericht Gottes fängt zuerst am Hause Gottes an. Wenn wir den Sarg mit uns rumschleppen, die Brille der eigenen negativen Gedanken oder Verletzungen mit uns rumtragen, dann können wir nicht in der Herrlichkeit leben, die Gott für uns hat, weil wir sind zwar drin, aber es kommt nicht raus, weil es obendrauf liegt. Und deshalb sind solche Krisen Riesenchancen für uns alle. Für die war das eine Riesenchance. Bei denen war es bloß 2-3 Tage und dann haben sie gemerkt, wow. Und für Kleopas jetzt in der Situation ging es nur ein paar Minuten, ein paar Stunden. Und dann hat Jesus ihnen alles erklärt, wie das funktioniert. Bei der Bibelstunde wäre ich auch gern dabei gewesen. Die war mega gigantisch, wenn der Sohn Gottes dir mal kurz erklärt, wo seine Herkunft her ist, wo es überall im Alten Testament steht, wie das zu spüren, wahrzunehmen und zu verstehen ist, hat er denen kurz erklärt. Da wird leider nicht viel drüber geschrieben. Schade, die Bibelstunde hätte ich gerne reportet gehabt. Aber denen ging es so gut, wo dann Jesus alles erklärt hat und trotzdem wussten sie noch nicht, wer dieser tolle Bibellehrer ist. Haben sie gesagt, wir gehen jetzt ins Haus, komm, bleib bei uns. Er wollte weitergehen, dann haben sie gesagt, komm, bleib bei uns und iss mit uns und verbring mit uns die Nacht und sag uns noch mehr von dieser schönen Sache, die du uns da gerade erzählst, von der Hoffnung, die vielleicht doch irgendwo etwas in mir, zeig mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, dass meine, wie geht es dann weiter, meine Seele springt. So ein Gefühl oder so eine Wahrnehmung hatten die vielleicht. Die haben den genötigten Bibellehrer. Und dann Der Hammer. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot. Denkt drüber nach. Der Neffe sitzt bei seinem Onkel am Tisch. Der Neffe nimmt seinem Onkel mal das Wort weg, weil eigentlich war es im Hausherr seine Arbeit, das Brot zu nehmen und zu danken und die Psalme zu lesen, die man vor dem Abendessen gelesen hatte. Aber Jesus macht es mal kurz. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und dann verschwand er. Krass, gell? Du gehst eine mega schwierige Zeit durch, deine Welt bricht zusammen, alles geht flöte, denkst du. Dann kommt der Mysteriöse, lauft neben dir her, zeigt sich gar nicht, wer er ist, vespert mit dir und plötzlich wird es dir klar, wer der war. Und dann willst du ihn doch festhalten und sagst, bitte, bleib da, geh nicht schon wieder weg. Und dann war der weg. Aber das hat das einzig Richtige in ihnen ausgelöst. Sie wollten gehen und wegbleiben. Und dann plötzlich, und sie sprachen untereinander. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete, der coole Bibellehrer. Und sie standen auf zu derselben Stunde, also es war schon abends. Obwohl es ein paar Stunden Fußmarsch waren und nachts die Räuber kommen und was weiß ich, was alles auf der Straße und rumrennt. Haben sie gesagt, hey, halt, ich glaube, wir sind hier am falschen Platz. Hauskreis zu zweit reicht nicht. Ich glaube, wir gehen wieder zu unseren Kumpels zurück, da, wo wir hingehören. Und sie machten sich auf, standen auf und zu derselben Stunde kehrten zurück nach Jerusalem, fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Simon erschienen und sie erzählten ihnen, was sie auf dem Weg geschehen war und wie er vor ihren Augen erkannt wurde. Als er das Brot brach. Jesus ist mit uns auf dem Weg. Ganz ehrlich, ob wir es wollen oder nicht. Jesus ist mit uns auf dem Weg, ob wir es wollen oder nicht. Ob wir manchmal denken, es lass mich doch einfach mal ein bisschen in Ruhe, lass mich doch einfach mal ein bisschen, ich verstehe die doch sowieso nicht. Ich habe vor kurzem jemanden sagen hören, ich muss Jesus fragen, warum er das und das gesagt hat, ich verstehe es nicht. Und dann höre ich mich selber sagen, ja genau, das geht mir auch so. Ich verstehe nicht alles, was der gesagt hat. Aber sie machten sich auf, es brannte was in ihrem Leben. Die Begegnung mit Gott, die Begegnung mit Jesus, mittendrin in der Katastrophe unseres Lebens, mittendrin, da ist Jesus. Jesus ist bei dir mittendrin, da ist er zu Hause, da fühlt er sich wohl. Da zweifelt er keine Sekunde da zu sein. Und deshalb möchte ich uns einladen heute Morgen, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern, dass wir das feiern, dass Gott mit uns auf dem Weg ist und da, wo es katastrophale Zustände sind, wird er das Richter. Weil er gesagt hat, er wird seine Gemeinde bauen. Weil er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Weil er gesagt hat, ich will euch einen Tröster senden. Der wird euch alles lehren. Alles. Und dem gilt es zuzuhören. Und deshalb komme ich zum Beispiel hierher, weil ich merke, wow, da kann ich was lernen, da kann ich was hören, da kann Gott zu mir reden im Miteinander. Da kann ich mit anderen feiern, wow, ich habe ein Auge sehr, ich spüre, mein Herz brennt auch noch ein bisschen, so ein Flämmle ist noch in mir. Wow. Und es geht weiter. Es geht weiter. Weißt du warum? Weil er noch nicht wiederkommen ist. In dem Moment, wo Jesus wiederkommt, könnte ich, also Vorstellung, ob so ganz, ich weiß nicht, bin nicht er, aber ich könnte mir vorstellen, in dem Moment, wo Jesus kommt, bleibt mal kurz alles stehen. Ich glaube, da erschrecken wir zu Tode oder zum Leben, keine Ahnung. Da könnte ich mir vorstellen, dass für einen Moment die Welt mal kurz still steht. Und solange bis er kommt, geht's weiter. Solange bis er kommt, sagt er uns, ich bin bei euch alle Tage. Solange bis er kommt, sagt er heute, wenn du meine Stimme hörst, heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verstock dein Herz nicht. Dann mach dein Leben sicher anhand von dem, was Gott geredet hat, anhand von dem, was du verstanden hast, anhand von dem, was der Geist Gottes in dir bewirkt. An dem machst du dein Leben bitte fest. Mach ich mein Leben fest. Und dann verstehen wir, warum wir da sind. Dann verstehe ich, was ich will. Und dann macht's Leben Sinn.